Hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich riesig und zwar ganz besonders, dass wir hier unten sind. Und das ist gleich das erste Zeugnis, mit dem ich starten möchte. Und zwar war der letzte Gottesdienst, den wir hier unten hatten, muss ziemlich genau vor Weihnachten der Gottesdienst gewesen sein. Und als ich damals in dem Gottesdienst saß, war ich so ein bisschen neidisch auf den Prediger oder die Predigerin, weil ich mir dachte, wow, wie cool, die darf hier unten predigen. Also ich weiß nicht warum, aber irgendwie finde ich diesen Saal einfach sau cool und ich liebe es eigentlich, hier unten zu sein. Und da war ich echt so ein bisschen neidisch auf die Person. Und dann habe ich halt die Predigtermine ausgemacht, das war alles normal. Und dann habe ich vor 1,5 Wochen haben wir eine E-Mail bekommen. Ja, der Gottesdienst irgendwie verschoben wird, unten im Saal stattfinden. Und ich habe mich so gefreut und ich bin richtig motiviert. Also Gott weiß, was ich brauche. Und dementsprechend freue ich mich sehr, dass wir jetzt hier sind. Genau. Das Thema wird sein, wie du mir durch dir durchgestrichen, wie Gott mir durch dir. Und ich werde euch erst in die Gliederung und so mit reinnehmen, damit ihr wisst, wie der Abend so ein bisschen ausschaut, wie die Predigt so ein bisschen ausschaut. Kannst gerne eins weiter. Genau, das ist mein Masterplan für heute Abend. Mal schauen, ob wir wirklich bei dem Plan bleiben oder ob wir ein bisschen was abändern müssen. Und zwar, wenn wir erst mit 2 Memes starten, das ist was Witziges, hoffentlich, dann geht es um unsere Berufung. Unser Lebensmotto, dann werde ich eine These aufstellen, ich werde es biblisch belegen, ich werde biblische Beispiele nennen und ich werde einen Bezug zu unserem Leben machen. Dann haben wir Stille und Gebet und das Ganze kombiniert mit einer Aktivierung und dann habt ihr eine Gottesbegegnung. So ist zumindest mein Plan. Schauen wir mal. Ich gebe mir Mühe, den Rest muss dann Gott machen. Genau. Ich starte mit einem kleinen Disclaimer oder einem kleinen Hinweis zu der heutigen Predigt. Für manche von euch, die sich vielleicht leicht unter Druck setzen lassen, gibt es vielleicht Teile, die ein bisschen herausfordernd werden. Oder die vielleicht auch einen ermahnenden Charakter haben. Aber mir ist das sehr wichtig, weil ich glaube, im Neuen Testament sind wir auch dazu aufgerufen, einander zu ermahnen. Das Ganze aber auf eine Art, die ermutigt, aufbaut und die eigentlich frei macht. Also eine Art, die uns eigentlich ja, zu was Besserem hinbewegt, zu was Heiligerem, näher zu Gott bringt. Deswegen ist meine große Bitte, dass wenn ihr was habt, was euch wirklich herausfordert und zwar in einer negativen Art und Weise, dann geht bitte danach irgendwie zu den Gebetsteams oder so, weil das ist nicht mein Ziel. Ich möchte nicht, dass hier irgendwer mit einem negativen Gefühl rausgeht. Genau, dann können wir zum ersten Meme kommen. Ich werde es übersetzen, in der linken Spalte stehen Leute an und da geht es um die Gaben des Geistes und Prophetie und die rechte Spalte ist ziemlich leer, da gibt es die Früchte des Geistes. Und erst habe ich das gar nicht verstanden, als ich das erste Mal gesehen habe, weil ich mir dachte, ja, Früchte des Geistes, Liebe, Friede, Freude, wer will denn da nicht stehen? Also das ist doch das Beste überhaupt, ich würde ja viel lieber da rechts stehen. Und dann habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und festgestellt, wenn man sich die Früchte des Geistes anschaut, dann stellt man irgendwann fest, das ist nicht unbedingt was Externes, mit dem man überschüttet wird, sondern das ist eigentlich was, was aus einem entstehen soll. Ja, das sind die Früchte des Geistes, Früchte, die aus uns heranreifen sollen, aus uns entstehen sollen. Spätestens, wenn man die Gaben des Geistes bis zum Schluss durchgeht und irgendwie bei Selbstbeherrschung landet, merkt man, dass das eben nicht von außen kommt, sondern dass es eigentlich Sachen sind, die der Heilige Geist in uns bewirken soll und der unseren Lebensstil anpassen soll. Genau, wir können den zweiten. Wer möchte Veränderung? Alle, wuh! Und wer möchte sich verändern? Plötzlich niemand mehr. Also wir alle sagen, oh, wir hätten so gern Veränderung, so viel könnte es besser sein. Aber manchmal scheitert es auch daran, dass wir selber nicht so motiviert sind, uns, glaube ich, zu verändern. Wir wollen ein bisschen über das Thema sprechen, Heiligung. Also das Thema wird so ein bisschen Heiligung sein. Was meine ich mit Heiligung? Ich glaube, dass wenn wir unser Leben Jesus übergeben oder wenn wir errettet werden, dann ist uns vergeben. Und die Bibel spricht aber davon, dass dann auch ein Prozess startet, den Jesus in uns begonnen hat, den er weiterführen wird und den wird er vollenden, wenn er das zweite Mal auf die Welt kommt. Oder wenn wir früher sterben, dann. Aber das heißt, in uns ist ein Prozess und eine Reise, auf der wir uns befinden. Und diese Reise kann man eben Heiligung betiteln. Es geht darum, dass wir immer mehr Gott gleich werden oder Gott ähnlich werden und immer mehr sein Charakter. Das heißt, wir sollen so werden wie Jesus. Also es geht so ein bisschen darum, dass wir immer mehr wie Jesus werden. Und das ist ein Prozess der Heiligung. Und die Bibel sagt ganz klar, diesen Prozess führt Gott durch in uns. Jesus bewirkt das in uns. Er hat die Arbeit angefangen. Er wird sie weiterführen. Er wird sie vollenden. Aber wir müssen okay damit sein. Wir müssen das zulassen. Wir müssen uns auf Gott ausrichten. Und darum wird es heute so ein bisschen gehen. Du kannst gerne das nächste Zitat zeigen. Ist ein bisschen länger, ist einfach ein Zitat von einem Pastor von Upper Room. Und er zitiert 1. Thessalonicher 4. Das ist der Wille Gottes für uns, dass wir geheiligt werden. Und er beschreibt dann diesen Heilungsprozess mit seinen Worten. Und ich fand die so schön, deswegen habe ich die mitgebracht. Heiligung ist dieser schöne und manchmal sehr kostspielige, lebenslange Weg der Hingabe an den Geist Gottes in und durch unser Leben. Sodass wir nicht nur Menschen sind, die Gottes Gegenwart erleben, sondern Menschen, die beständig wachsen in unserem Ausleben von Gottes Wesen, in allen Bereichen des Lebens. Dass wir widerspiegeln, wie heilig, rein, mächtig er ist und Menschen seinen Charakter und seine Natur durch uns wiedererkennen. Es geht so ein bisschen darum, Heiligung ist dieser Prozess, dass wir immer mehr so werden wie Jesus und die Menschen auch durch uns Gott und Gottes Wesen, Gottes Art erkennen können. Wenn wir da gleich ganz an den Anfang der Bibel schauen, noch nicht klicken? Okay, das war gleich schnell, ihr habt es nicht gesehen. Was meint ihr in der Bibel, das Erste, ihr dürft einfach dann reinrufen, was Gott über den Menschen sagt? Sehr gut, ist ein Vorschlag. Sie sind meine Kinder. Das da hinten habe ich nicht gehört. Wir sind in seinem Ebenbild. Aha, sehr gut. Das ist das allererste, was Gott über den Menschen sagt in der Bibel. Schauen wir mal rein. Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen als Abbild von uns, uns ähnlich. Das ist wirklich das allererste, was quasi im Schöpfungsbericht schon auf der ersten Seite der Bibel erklärt wird oder was Gott über uns aussagt. Und ich finde es sehr wichtig, weil wenn wir später schauen, dann nehmen wir oft wahr, was denn Gott uns für Befehle gibt. Oder wir reden ganz viel über das Gebot, was Jesus irgendwie so zum wichtigsten Gebot erzählt hat. Oder wir reden über die 10 Gebote oder über den Auftrag, dass sie die Erde bevölkern sollen und sich um sie kümmern sollen. Aber ich finde es spannend, mal zu gucken, was ist denn wirklich das allererste, was Gott über den Menschen aussagt. Und das ist, dass wir nach seinem Abbild geschaffen sind, ihm ähnlich. Und wenn wir uns eben, noch eins zurück. Genau, wenn wir uns angucken, dann ist es das Wort Tzelem. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Das Wort ist das, was im Originaltext verwendet wird. Und es wird auch an anderer Stelle in der Bibel verwendet. Und da kommen wir jetzt zur nächsten Folie. Und da sehen wir, dieses Wort kann auch, also einerseits als Kind oder als Abbild oder so, übersetzt werden, aber eben auch als Idol oder als Statue. Und ein Idol, das ist eine sichtbare Repräsentation von etwas Unsichtbarem. Ja? Und eine Statue, die wurde damals, zur damaligen Zeit, hauptsächlich im Tempel aufgestellt, damit die Menschen, die zum Anbeten in den Tempel kommen, sehen konnten, ja, was bete ich da eigentlich an oder wen bete ich da an. Also es ging darum, die Statue sollte den Leuten reflektieren, wen sie eigentlich anbeten. Und ich finde es spannend, dass das genau die Worte sind, die für uns verwendet werden. Wir sollen das sein. Wir sollen einerseits eine Repräsentation, eine sichtbare Repräsentation auf dieser Erde sein, von dem unsichtbaren Gott, an den wir glauben. Und gleichzeitig sind wir wie eine Statue, dass wenn die Menschen uns anschauen, dann sollten sie etwas von Gottes Wesen und etwas von Gottes Charakter erkennen. Und nächste Seite. Genau. Und dadurch entsteht meines Erachtens nach für uns eine Berufung. Weil ich finde es voll wichtig, wirklich zu gucken, was sagt Gott über uns. Und das Erste, was es sagt, ist eben das. Und ich glaube, dass dadurch die menschliche Berufung ganz im Allgemeinen, also jeder hat ja irgendwie seine eigene Berufung und jeder hat irgendwie einen Auftrag von Gott, was er irgendwie so machen soll und darf. Und dann gibt es noch so eben so ein paar Gebote und so Sachen. Aber ich glaube, die allgemeine Berufung, die jedem Menschen eigentlich auf der Erde zugesprochen ist, ist, dass wir Gottes Wesen sichtbar machen sollen, dass wir Gottes Wesen reflektieren sollen, sodass die ganze Schöpfung, wenn sie uns anguckt, wahrnimmt, wie Gott eigentlich ist. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist schon ein bisschen Druck, wenn ich mir denke, überall, wo ich hingehe, muss ich jetzt irgendwie so ein bisschen Gott reflektieren. Ich will ihn ja auch nicht falsch darstellen, ich will ja mir Mühe geben, dass die Leute das auch richtig wahrnehmen. Und dann habe ich festgestellt, wir haben hier ein Motto, nach dem wir viel leben, hier auf der Erde. Und das ist eben, vielleicht die nächste Folie, wie du mir, so ich dir. Das ist ja auch ganz logisch oder es klingt ja auch sehr gerecht, wie du mich behandelst, so behandle ich auch dich. Finde ich, ist einfach eine runde Sache, klingt eigentlich nach einem guten Lebensmotto und einem guten Ziel. Aber ich glaube, wenn wir in die Bibel schauen, dann stellen wir relativ schnell fest, das ist nicht das, was Jesus sagt. Jesus sagt nicht, dass wir alle Leute so behandeln sollen, wie sie uns behandeln, sondern wir sind eigentlich ermutigt, einen heiligeren, einen besseren Lebensstil zu führen. Jesus ermutigt uns, dass das nicht unser Motto ist, weil sobald ein Problem in die Welt kommt, bleibt dieses Problem. Ja, wenn jemand damals jemand anderen umgebracht hat, dann durfte die Familie wieder den umbringen, dann war er trotzdem sauer, hat wieder. Also es ist irgendwie ein ewiger Kreislauf, der immer weiter nach unten geht. Und Jesus sagt, wir sind berufen, diesen Kreislauf auszubrechen. Wir sind berufen, besser zu leben. Und ich habe eben vor kurzem diesen Satz gelesen, wie Gott mir, so ich dir. Und dann habe ich da echt länger drüber nachgedacht, dachte mir, wow, eigentlich was für ein Statement, oder? Also ich glaube, im Generellen müssen wir Menschen erstmal etwas erleben, um in der Lage sein, das weiterzugeben. Also ich meine, Kinder lernen sprechen, weil sie jemanden sprechen hören. Wenn sie niemanden sprechen hören, dann ist es auch sehr schwierig für sie, das Reden anzufangen. Genauso ist es mit vielen anderen Themenbereichen. Es ist so, wir lernen von anderen Leuten. Wenn uns unsere Eltern sehr lieben, dann werden vermutlich auch wir eher liebevolle Eltern und so weiter und so fort. Also es ist irgendwie dieser ähnliche Prozess, das, was wir am eigenen Leib erfahren, das geben wir auch weiter. Wenn man da ein bisschen auf die schlechtere Seite schaut, dann sieht man, dass ganz oft aus Opfern Täter werden. Denkt man sich doch, warum? Du warst doch Opfer, du müsstest doch eigentlich wissen, wie schlimm das ist, dass du das nicht weitergeben möchtest, niemandem antun möchtest. Aber es ist eben genau das, was wir lernen, was wir weitergegeben bekommen. So leben wir dann auch weiter. Und deswegen finde ich das ein sehr faszinierendes Statement, wie Gott mir, so ich dir. Und dafür wollen wir in eine Geschichte schauen. Und zwar geht es dabei um König David. Und für alle die sich mit König David nicht so auskennen, David war nicht immer König, der hat eigentlich als Schafshirte gestartet, hat eigentlich sehr weit weg vom Königshaus irgendwie gestartet, sehr niedrig und ist irgendwie durch viele Zufälle und durch viele gottgeführte Momente dann zum König geworden. Und als er, bevor er König wurde, wurde er sehr verfolgt. David hatte viele Leiden, weil der damalige König Saul, der hatte ein bisschen Angst, weil die Leute waren so begeistert von David, weil der hat so eine gute Arbeit für den König eigentlich gemacht. Also David hat eigentlich für Saul gearbeitet. Er hat so eine tolle Arbeit gemacht, dass das Volk so begeistert war, dass Saul Angst hatte. Moment mal, vielleicht wollen die ja plötzlich, dass David König wird und nicht ich. Und dementsprechend hat Saul angefangen, David zu verfolgen. Und David hat da echt schwere Zeiten durchgemacht. Wir lesen es in vielen Psalmen, was er alles durchmachen und erleiden und ertragen musste. Also er wusste ganz gut, wie sich das anfühlt, so verfolgt zu werden. Und dank Gottes Gnade hat er es immer wieder geschafft zu entkommen, immer wieder bewahrt zu bleiben und dann tatsächlich König zu werden, wie es von Anfang an für ihn versprochen war. Und jetzt die Stelle, die wir uns angucken, ist ein Zeitpunkt, da ist David schon König. Und was damals ganz üblich war, dass wenn jemand König wurde, der nicht aus der eigentlichen Königsfamilie kam, also aus einer anderen Familie, dann war es gang und gäbe, dass man einfach die ganze Familie von dem alten König hat man umgebracht. Weil diese Kinder von dem alten König oder Familien, Verwandte, sonst wie, die hatten ja alle ein Anrecht auf den Thron. Die hatten alle eigentlich das Geburtsrecht, um da auf dem Thron zu sitzen. Und man hat es ihnen ja quasi geklaut und um seine Macht dann zu stärken und zu festigen, hat man einfach angefangen, alle Familienmitglieder und sonst wie umzubringen, einfach um auf Nummer sicher zu gehen. So, jetzt habe ich meinen Posten, jetzt bin ich safe. Wir sehen es auch, viele Könige, die später nach David kommen, machen das tatsächlich so, das ist ein großes Hin und Her. Und hier ist eine Stelle, wo David eines Tages am Überlegen ist, nachdem er König geworden ist. Eines Tages fragte David, ist eigentlich von Sauls Familie noch jemand am Leben? Um Jonathans Willen möchte ich ihm Gutes tun. Jonathan war ein Sohn von Saul. Saul hatte einen Gefolgsmann namens Ziba gehabt, der nun zu David gerufen wurde. Der König fragte ihn, du bist Ziba? Ja, ich bin dein Diener, antwortete er. Der König fragte ihn, ist denn keiner von Sauls Familie mehr am Leben? Ich möchte ihm die Güte Gottes erweisen. Ziba erwiderte, es gibt noch einen Sohn Jonathans, der an beiden Füßen gelähmt ist. Wo ist er? Fragte der König. Er lebt im Haus von Machir, erwiderte Ziba. Da schickte der König Leute hin und ließ ihn holen. Da kam Mephibosheth, das ist der Enkel Sauls zu David und fiel vor ihm auf die Knie mit dem Gesicht auf dem Boden. Mephibosheth, sagte David. Ja, ich bin dein Diener, erwiderte dieser. Hab keine Angst, sagte David zu ihm. Um deines Vaters Johann willen möchte ich dir Gutes tun. Ich werde dir alle Ländereien deines Großvaters Saul zurückgeben und du darfst immer an meinem Tisch essen. Es geht noch weiter und David macht noch mehr Versprechen und es sagt, wie gesagt, du darfst für immer an meinem Tisch essen. Wir werden um alles kümmern, du kriegst all deine Ländereien wieder, du kriegst sogar Menschen, die das für dich bebauen werden, weil du ein Krüppel bist. Wir werden uns um dich kümmern, wir werden dich versorgen. Und ich finde das so genial, weil David, der so viel erlitten hat, selber so verfolgt war, immer wieder eigentlich kurz vor dem Tod war, der merkt, wie gut es Gott mit ihm meinte Und er sagt, ich möchte die Güte Gottes an ihm erweisen. Ich möchte ausbrechen aus den Normen, aus unserer Gesellschaft, aus dem, was so üblich war zur damaligen Zeit, sondern ich möchte einen heiligeren Lebensstil führen. Ich möchte ihm die Güte Gottes erweisen. Ich möchte ihn am Leben lassen und noch drüber hinaus. Ich möchte ihn so reich beschenken. Also er wollte ihm all seine Ländereien zurückgeben. Und er kommt immerhin aus einer Königsfamilie. Das heißt, das ist wirklich ein Unmengen an Reichtum, den David da verspricht. Und das Spannende ist, ich habe da mal ein bisschen den Kontext um die Bibelstelle drumherum gelesen. Und es ist noch auf derselben Seite bei mir in der Bibel tatsächlich, zwei Kapitel früher, dass David von einem Propheten erinnert wird, wie gut es Gott mit ihm gemeint hat. Wie gut Gott ihn beschützt hat und wie sehr Gott ihn als König eingesetzt hat und sich darum kümmern wird, dass er auch in dieser Position bleiben wird. Und ich finde das faszinierend, dass es so direkt hintereinander steht. Es kann Zufall sein, aber ich glaube, dass das tatsächlich aus diesem Verständnis Davids gekommen ist, dass er gecheckt hat, wie gut es Gott eigentlich mit ihm meint. Wie gut Gott ihn eigentlich versorgt und dass Gott ihm versprochen hat, er bleibt König. Das heißt, David hat gecheckt, Gott möchte mich als König, ich muss mir keine Sorgen mehr vor diesem Mephibosheth machen, sondern ich kann ihn reich beschenken, ich kann ihm diese Güte Gottes, die Gott auch mir erwiesen hat, kann ich ihm problemlos weitergeben. Und da kommen wir zu einem Punkt, der mir, glaube ich, bei dem Thema sehr wichtig ist. Ich trinke kurz einen Schluck. Und das ist, dass ich glaube, wir brauchen erstmal ein Verständnis davon, wie gut es Gott mit uns meint, um anderen Menschen was Gutes tun zu können. Ich glaube, der Standard hier auf der Erde ist schon sehr gut. Ich glaube, es ist schon sehr gut, wenn man irgendwie gute Eltern hatte, dass man irgendwie viel Liebe erfahren hat und auch Liebe weitergeben kann. Aber ich glaube tatsächlich, dass wirkliche, richtig starke Herzensänderung, die kommt eigentlich aus einer Begegnung Gottes. Das kommt aus einem Verständnis, ich habe es hier Offenbarung genannt, das kommt aus einer Offenbarung Gottes. Also Gott muss sich uns offenbaren, damit wir in der Lage sind, das weiterzugeben. Das ist die Frage, was meine ich mit einer Offenbarung? Und ich glaube, eine Offenbarung ist mehr als nur Kopfwissen. Also oft sagen wir, oh, es hat sich mir was offenbart, irgendwie Kopfwissen. Aber ich glaube, dass eine Offenbarung Gottes, die geht viel tiefer. Das ist nicht nur ein, ich weiß etwas, sondern ich erlebe etwas ganz tief im Herzen. Es geht weit darüber hinaus, über einfach nur Verstehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin christlich aufgewachsen. Das heißt, ich habe all mein Leben gehört, dass Gott mich liebt, dass er mir gnädig ist, dass er es gut mit mir meint. Aber es war was ganz anderes, als ich es dann zum ersten Mal richtig gespürt habe und richtig erleben durfte, wie mir Gott begegnet. Und ich glaube, dass aus diesen Offenbarungen Gottes dann das entsteht, eine Herzensveränderung, eine Heiligung von unserem Alltag und von unserem Prozess. Und ich finde es spannend, selbst Jesus sagt an einer Stelle, ich tue nur das, was ich meinen Vater tun sehe. Da steht nicht, ich tue nur das, was ich weiß, dass mein Vater gerne tun würde. Sondern sagt, ich tue das, was ich meinen Vater im Himmel tun sehe. Also auch Jesus hat eine Offenbarung Gottes gehabt. Jesus war sich dessen präsent. Er wusste nicht nur, was Gott tun möchte, sondern er wusste, wie Gott handelt, was sein Wesen ist, was sein Charakter ist. Und er hat es tatsächlich gesehen. Jesus hat sich jeden Tag zurückgezogen in die Stille, um von Gott zu hören, um zu sehen. Genau, wir wollen uns Stellen aus der Bibel anschauen. Ich glaube, es gibt, wenn wir die großen Charaktere der Bibel nehmen, so jemand wie Mose. Mose war schon in Ägypten, hatte eigentlich schon irgendwie den Status dort. Er sollte eigentlich die Leute befreien und dann ist das irgendwie ausgeartet. Er hat auszusehen einen Ägypter umgebracht, hat Angst bekommen, ist weggerannt. Und war so, Gott, ich kann das nicht mehr machen. Und was Mose gebraucht hat, um zurückzukehren, um das Volk Israel zu befreien, wir alle kennen die Geschichte, war eine Begegnung mit Gott. Er war unterwegs, er ist diesem brennenden Dornenbusch begegnet und er hat Gott gesehen. Und plötzlich wurde aus dem Mann, der weggerannt ist, weil er Angst hatte vor den Ägyptern, weil er sich nicht mehr sicher gefühlt hat, wurde ein Mann, der in der Lage war, vor dem Pharao zu stehen und ihm hinzuklatschen, dass er das Volk gehen lassen muss. Auch Saulus, größter Christenverfolger damaliger Zeit, sehr erfolgreich in dem, was er gemacht hat, war auch sehr begeistert. Er dachte, das ist eine gute Sache, ich mache das für Gott. Und er hat auch diese Begegnung Gottes gebraucht, er ist erblindet auf einer Reise und sofort hat sich alles drastisch in seinem Leben geändert. Sofort wurde aus dem größten Christenverfolger der größte Evangelist eigentlich seiner Zeit, Großteil des Neuen Testamentes, beziehungsweise der Briefe aus dem Neuen Testament, sind von ihm geschrieben. Und ich finde, da merken wir etwas Spannendes an Gottes Reich, das sehr anders ist, wie das, was wir hier von der Welt gewöhnt sind. Weil von der Welt sind wir gewöhnt, ich gehe die ganze Woche arbeiten oder den ganzen Monat und am Ende des Monats kriege ich mein Gehalt. Ja, ich bringe etwas, ich bringe eine Leistung, dann kriege ich etwas dafür. Weil ich jemand anderem Gutes getan habe, erwarte ich auch, dass er mir was Gutes tut. Und ich finde es spannend, dass wir in der Bibel oder in Gottes Königreich das so ein bisschen fast schon anders sehen. Gott beschenkt erst und er sagt, aus diesem Geschenk, was ich dir mache, daraus heraus ergibt sich, dass sich dein Lebensstil verändern wird. Und ich glaube, das ist echt wichtig zu sehen und ich vergesse das so häufig. So oft denke ich mir, oh, ich fühle mich so unwürdig, ich habe schon wieder so viel Quatsch im Alltag gemacht, darf ich wirklich vor Gott treten? Und ich glaube, wir brauchen dieses Verständnis, wir dürfen immer vor Gott treten, weil er uns das schenkt und daraus heraus entsteht ein besserer Lebensstil. Also wir sind sehr reich beschenkt von Gott und dürfen daraus handeln. Und ich finde, ich mag mir das echt manchmal so vorstellen, weil die Bibel hat so viele Stellen, irgendwie selbst ein ganz kleines bisschen Sauerteig tut alles, den ganzen Teig komplett durchsäuern. Und wir sehen irgendwie, selbst diese kleinen Dinge, die machen sehr viel. Wir wollen uns, genau, perfekt, Römer 12. Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Ich finde es so cool, weil es startet direkt mit einem Weil. Weil. Und dann ist die erste Frage, weil was und warum? Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt. Also startet mit dieser reichen Barmherzigkeit. Weil ihr das zuerst erfahren habt, und später im Text sehen wir, daraus gibt es eine Antwort von uns. Weil wir von Gott beschenkt sind, daraus handeln wir. Gerne nächste. Genau. Fordere ich euch auf, weil ihr das erfahren habt, gibt es eine Aufforderung an uns, unseren Lebensstil zu ändern. Und ich finde das Spannende, Paulus schreibt an eine Gemeinde in Rom. Und er schreibt nicht irgendwie an die Gemeindeleitung, sondern er schreibt an die gesamte Gemeinde. Und er sagt, liebe Brüder und Schwestern, also er meint wirklich jeden. Dementsprechend würde ich sagen, können wir uns auch sehr angesprochen fühlen. Liebe Brüder und Schwestern, jeder von uns ist gemeint, weil ihr die reiche Barmherzigkeit erfahren habt. Das Erste, was ich da rausnehme, ist, Paulus geht einfach davon aus, dass jeder in dieser Gemeinde, egal ob Gemeindeleiter, egal ob Mitarbeiter, egal ob sonst wie dort, hat schon Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren. Also er geht davon aus, dass nichts, was sie erfahren werden, wenn sie sterben und wenn sie in den Himmel gehen, sondern es ist etwas ganz Reales, ganz Erlebbares. Wir können Gottes reiche Barmherzigkeit hier auf der Erde erfahren. Er geht sogar davon aus, dass das der Standard ist. Dass jeder Christ, boom, erfährt Gottes reiche Barmherzigkeit. Wir können uns die nächste Bibelstelle anschauen. Wir gehen jetzt durch so ein paar Bibelstellen, wo man das immer wieder selbe Schema. Gott macht was und daraus resultiert ein Lebensstil. Passt euch, das ist der zweite Teil von der anderen Stelle. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Das ist ein klarer Aufruf, dass wir uns eben diesem Mindset, wie du mir, so ich dir, wenn du mir was Schlechtes tust, dann darf ich dir auch was Schlechtes tun, dass wir uns dem nicht anpassen sollen. Ganz klarer Aufruf, nicht anpassen, sondern wir sollen besser leben, wir sollen heiliger leben. Und Gott sagt, aber nur wenn ihr das zulasst, nur wenn ihr euch von Gott verändern lasst, nur dann könnt ihr das überhaupt beurteilen, nur dann könnt ihr das richtig einschätzen. Und ich finde das sehr wichtig, dass wir immer wieder uns überlegen, nehme ich mir eigentlich Zeit, dass Gott auch mich verändern darf? So oft wünschen wir uns, dass unsere Umstände, unsere Situationen und sonst wie verändert werden, aber wie viel Zeit geben wir Gott eigentlich, dass er uns verändern darf? Genau, wir schauen in die nächste Bibelstelle. Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Sünden auf sich nahm und sie gesühnt hat. Meine Freunde, wenn uns Gott so sehr geliebt hat, dann müssen auch wir einander lieben. Also wir sehen wieder genau dasselbe, oder? Weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und in Vers 10 heißt es sogar, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns geliebt. Er hat uns seine Liebe geschenkt und daraus resultiert unser Lebensstil. Und ich möchte euch ein kleines Zeugnis erzählen, wie ich das real erleben durfte. Ich habe ja vorhin schon ein bisschen angekündigt, ich bin christlich aufgewachsen. Ich wusste mein ganzes Leben lang, dass Gott mich liebt. Das war mir immer bewusst. Das war immer irgendwie so in meinem Hinterkopf. Natürlich hat man manchmal so ein bisschen Zweifel. Aber eigentlich war mir immer klar, Gott liebt mich. Und ich war letztes Jahr in der Einsiedelei, also in einem Kloster, und habe mir da eine Woche für mich einfach genommen, in der Stille. Ich wollte einfach in Stille vor Gott kommen. Und da war ein so intensiver Moment eines Abends, wo ich einfach, ich saß da in diesem Anbetungsraum, in diesem Zimmer für mich allein, im Dunkeln, kniete da einfach am Boden. Und plötzlich habe ich so stark wahrgenommen, also ich habe da gar nichts gemacht, sondern ich habe einfach wahrgenommen, wie Gott mich in den Arm nimmt. Es war einfach ein Moment ganz, ganz tiefer Geborgenheit. Und der hat für 3 Stunden angehalten. Für 3 Stunden habe ich nichts gemacht. Ich saß einfach nur da und habe gemerkt, wie sehr mich Gott in den Arm nimmt. Und ich habe angefangen zu weinen. Und ich durfte einfach da sitzen und spüren, wie gut es Gott mit mir meint, dass er mich wirklich liebt. Also dieses Wissen, was ich all die Jahre hatte, wurde plötzlich erlebbar und spürbar. Es wurde plötzlich so real. Und was mir aufgefallen ist, als ich darüber nachgedacht habe, ist, dass ich im letzten Jahr ganz oft, wenn ich in der S-Bahn stehe, im Berufsverkehr, und ich stehe da einfach und ich sehe irgendwie die Leute, die auch alle so mit mir unterwegs sind, dann merke ich so eine ganz tiefe Liebe für die Menschen. Ich merke plötzlich, wow, Gott muss sie so richtig krass lieben, und ich bin fest davon überzeugt, dass das aus dieser Begegnung rauskommt. Erst weil ich wirklich verstanden habe oder weil ich eine Offenbarung hatte, wie sehr Gott mich liebt, konnte ich überhaupt erstmal verstehen, was Liebe ist, wie Liebe zu anderen Menschen ausschaut und auch wie sehr Gott andere Menschen liebt. Und auch sonst erlebe ich das so oft, dass auch wenn Leute mir auf die Nerven gehen oder sonst wie, dass ich eigentlich viel mehr Mitleid mit Menschen habe oder einfach eine Liebe für Menschen habe. Und es ist wirklich, du brauchst echt viel, dass ich mal sauer auf eine Person werde. Ich habe da einfach wirklich so eine Liebe für die Menschen seitdem. Und das möchte ich euch einfach mitgeben, dass es, sehnt euch danach, sehnt euch nach einer Offenbarung Gottes. Das muss nicht nur die Liebe sein, das können viele Bereiche sein. Ja? In der Stelle haben wir es mit der Liebe. Wir schauen uns noch eine Stelle an. Ihr seid von Gott auserwählt und seine geliebten Kinder, die zu ihm gehören. Darum soll jetzt herzliches Mitgefühl euer Leben bestimmen. Ebenso wie Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und Geduld. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Wenn jemand euch Unrecht getan hat, denn auch Christus hat euch vergeben. Warum sollen wir einander vergeben? Nicht, weil uns die andere Person vergibt, sondern weil Christus uns vergeben hat. Wir sehen wieder, weil Gott uns Gutes getan hat, dürfen wir anderen Menschen diese Liebe weitergeben. Wir dürfen seinen Charakter, sein Bild an die Menschen weitergeben. Ich wiederhole mich heute den ganzen Abend, aber das ist mir wichtig, dass das einfach klar ist und dass das bleibt. So oft vergessen wir solche Sachen und es ist echt mir ein Herzensanliegen, dass das heute bleiben darf. Und ich glaube vor allem, dass es sehr befreiend ist, weil das bedeutet, Gott erwartet nichts von mir, was er mir nicht davor schenkt oder was er nicht für mich getan hätte. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, dass wir noch nicht, können noch zurück. Ich glaube, das ist wirklich ganz wichtig, dass wir das verinnerlichen. Gott meint es wirklich gut mit uns und Gott möchte uns beschenken. Und wir wollen da jetzt ein bisschen praktisch werden, weil ich glaube, wir alle sind uns bewusst, dass wir keine perfekten Menschen sind. Ich glaube, wir uns allen ist bewusst, dass wir Lebensbereiche haben, wo es nicht immer gut läuft, wo wir nicht immer gut reagieren, wo wir nicht immer gut handeln. Und ich möchte euch jetzt einladen, ein Experiment mit mir zu machen, weil wir das ganz real werden lassen wollen. Ich möchte, dass wir gemeinsam uns wirklich unser eigenes Leben reflektieren. Ihr müsst das niemandem erzählen oder sonst wie, sondern es geht nur um euch, dass ihr wirklich mal im Inneren überlegt, wo habe ich einen Lebensbereich oder wo habe ich eine Charaktereigenschaft, wo es gerade nicht so gut läuft bei mir. Und jetzt können wir gerne die nächste Folie. Ich habe ein paar mitgebracht, einfach mal als Vorschläge, so ein paar Sachen, die mir generell eingefallen sind. Seid frei, auch eure eigenen. Man kennt sie ja doch selber am besten. Ansonsten möchte ich euch ermutigen, dass jeder mal so 2, 3 Sachen, die ihm am meisten rausstechen oder die ihm am meisten selbstbewusst sind, wo es mal nicht so gut läuft, dass ihr euch die mal überlegt. Habt ihr kurze Zeit für. Und ich glaube, was wichtig ist, das sind alles Sachen, die wir irgendwie machen. Ja, davon ist jeder Mensch irgendwie betroffen. Der eine mehr, der andere weniger, der eine da mehr, der andere da mehr. Aber niemand von uns, das glaube ich, also wenn ihr das anders seht, dann könnt ihr mir das danach gerne sagen. Aber ich glaube, niemand ist da wirklich stolz drauf, auf diese Sachen. Ich glaube, niemand ist total stolz, boah, gestern bin ich wieder richtig ausgerastet, mega nice. Oder, also es ist wirklich, wir machen das ja alle, wir machen das ja auch aus gutem Grund und wir glauben ja auch, dass das irgendwie fair oder gerecht ist oder eine angepasste Reaktion. Aber am Ende ist da niemand wirklich stolz drauf. Und jetzt dürft ihr alle gerne einmal aufstehen, wenn ihr wollt. Und wir machen jetzt ich hatte mit weniger Leuten gerechnet wegen der Frauenfreizeit, aber passt auch. Jetzt darf jeder mal einen Schritt nach rechts machen, am besten warten, bis der Mann daneben oder die Frau daneben weg ist. Und jetzt dürft ihr alle mal die Augen zumachen, weil es soll wirklich nur um euch gehen. Und ihr dürft mal reinfühlen, wie fühlt sich das an, wenn ihr über diese zwei oder drei Themengebiete, die ihr euch da gerade rausgesucht habt, wie fühlt sich das an? Und dann möchte ich euch bitten, ihr habt ja alle die Augen zu, dass ihr eine Körperhaltung einnehmt, also im Stehen, aber dass ihr einfach mal so reinfühlt, wenn ich an diese Themen denke, wie würde ich dann dastehen? Wie würde ich das irgendwie körperlich ausdrücken? Und dann dürft ihr das gerne einmal machen. Und dann dürft ihr jetzt alle die Augen einmal aufmachen. Jetzt dürft ihr alle zwei Schritte nach links machen. Im besten Fall steht ihr jetzt links von eurem Sitzplatz, wenn alles geklappt hat. Wenn nicht, dann habt ihr eine Rechts-Links-Schwäche. Und jetzt möchte ich, dass ihr darüber nachdenkt, was würde passieren, wenn sich Gott euch in diesen Bereichen, besonders in diesen Bereichen, offenbaren würde und ihr die nicht mehr in eurem Leben hättet, wenn die komplett weg wären. Und dann möchte ich, dass ihr könnt wieder die Augen schließen, euch wieder so hinstellt, wie sich das anfühlen würde, wenn ihr da hinkommen würdet. Fühlt sich gut an, oder? Ich sehe viele lachen, viele lächeln, viele freuen sich. Ihr dürft die Augen gerne wieder aufmachen. Aber ihr dürft auch gerne stehen bleiben. Warum haben wir das gemacht? Ich glaube, dass es einmal verdeutlicht, stimmt, ich habe Lebensbereiche, auf die ich nicht so stolz bin, mit denen ich nicht so zufrieden bin, die eigentlich viel cooler wären, wenn sie weg wären. Warum ist mir das wichtig? Weil ich glaube, wir haben zwei Arten, wie wir mit schlechten Bereichen in unserem Leben umgehen können. Die eine ist, wir können es einfach verneinen, können einfach sagen, nö, ich bin eigentlich ein ganz cooler Typ, nö, ich habe gar nicht so viele Probleme, nö, ich mache eigentlich alles super. Oder wir können sagen, stimmt, ich habe Probleme, stimmt, ich mache nicht alles super, stimmt, ich mache auch Fehler. Und dann können wir das vor Gott bringen und einfach sagen, hier Gott, hilf du mir, mich zu verändern. Zeig du mir doch, was dein Charakter, was deine Natur ist. Weil wenn wir in dem Verneinen bleiben, wenn wir immer sagen, nee, so schlimm bin ich gar nicht, und da sind wir leider sehr gut drin als Menschen, dann kommen wir nicht zu diesem Ort, wo wir das an Gott abgeben und wo er an uns arbeiten kann, wo er an uns heilen möchte. Wie gesagt, es ist seine Arbeit, die er in uns bewirkt, aber wir müssen es zulassen. Und deswegen ist es, glaube ich, es ist immer wieder wichtig, sich bewusst zu machen, was läuft in meinem Leben auch nicht so gut. Was läuft manchmal schief? Und mein Wunsch jetzt für den Abend, wie ich das vorhin schon angekündigt habe, ist die Gottesbegegnung. Wir werden jetzt gleich wieder Lobpreis haben. Die Band kann gerne schon vorkommen, wenn ihr wollt. Der Rest darf gerne noch stehen bleiben. Ich werde jetzt noch einen Abschlussvers vorlesen und dann werde ich noch für uns beten. Und mein Wunsch ist wirklich, dass ihr hier alle rausgeht, euch sehnend nach einer Offenbarung Gottes, dass wir den Bereich, der euch jetzt gekommen ist, der euch gerade vielleicht schwerfällt, wo ihr echt Sorgen habt, wo es nicht einfach ist, dass ihr euch danach sehnt, dass sich Gott euch zeigt und zeigt, was ist denn seine Herzenshaltung, wie gut meint er es denn mit euch und dass ihr das dann an die Menschen weitergeben könnt. In Kolosser 3, Vers 10 steht, jetzt habt ihr neue Kleider an, denn ihr seid neue Menschen geworden. Gott ist beständig in euch am Werk, damit ihr immer mehr seinem Ebenbild entspricht, nachdem er euch geschaffen hat. So habt ihr Gemeinschaft mit Gott und versteht immer besser, was ihm gefällt. Ja, Herr, wir danken dir. Wir danken dir, dass wir nichts aus eigener Kraft tun müssen, sondern dass wir uns in allen Dingen im Leben auf dich verlassen dürfen. Dass wir wissen dürfen, wenn wir demütig vor dich kommen, uns eingestehen, dass nicht alles gut läuft, dass nicht alles super und sauber ist, dass du kommst, dass du begegnest und dass du uns hilfst, dass du einen Prozess in uns gestartet hast, den du weiterführst. Danke, dass wir uns danach sehen können, dass wir in unserem ganzen Leben, dass so weiter wir voranschreiten, dass es eine immer schönere Reise mit dir wird. Danke, dass es dein Gebet, Jesus, war, dass der Himmel auf Erden kommt, dass es dementsprechend was ist, was passieren können muss. Und ich möchte dich wirklich bitten, dass wir alle eine Sehnsucht haben in unserem Leben, eine Sehnsucht, dass wir ein Stück Himmel auf Erden erleben, dass wir bereit sind, dich in unser Herz zu lassen und deine verändernde Kraft in uns wirken zu lassen. Und Herr, du weißt, wie schwer das aus eigener Kraft fällt. Du weißt, wie schwer das manchmal ist, ruhig zu bleiben, gelassen miteinander umzugehen, freundlich zu anderen Menschen zu sein, ihnen Liebe zu zeigen, geduldig zu sein, Herr. Du weißt, wo unsere Problembereiche sind. Du weißt, wo es uns echt schwer fällt, deinen Charakter und deine Art zu offenbaren. Und Gott, deswegen möchte ich dich inständig bitten, für jeden Einzelnen hier im Raum, dass du jetzt eine Begegnung schenkst, dass du dein Herz offenbarst und dass du uns zeigst, ja, wenn wir mit Geduldigkeit kämpfen, wie geduldig du mit uns bist, wie liebevoll, wie wartend du bist. Dass wenn wir schnell sauer werden, wie langsam du doch sauer wirst, Gott, und wie geduldig du auch im Sauerwerden bist. Herr, lass uns wirklich eine Offenbarung haben in den lebensreichen Bereichen, die wir gerade brauchen. Dass wir Augen haben heute Abend, die sehen, wie du mit uns umgehen möchtest. Dass wir Ohren haben, die hören, wie du zu uns sprichst. Dass wir deine Stimme heute wahrnehmen können. Ich möchte dich wirklich bitten, dass du jetzt alles wegnimmst, was uns gerade noch abhält, was uns ablenkt. Dass wir wirklich jetzt besonders in dieser Gebetszeit oder in dieser Lobpreiszeit, die jetzt kommt, dass wir uns voll und ganz auf dich ausrichten können. Wissen können, du bist da und du kümmerst dich um uns. Und wir wollen vor dich treten als Kinder, als deine Kinder. Und wir wollen auch bitten als Kinder, dass du wirklich Begegnung schenkst. Gott, ohne dich sind wir wirklich gar nichts. Und ich möchte dich bitten, dass du uns immer mehr erfüllst, dass wir dich immer mehr sehen dürfen. Und dass es in unserem Leben sichtbar wird, dass wir einen guten Vater haben, der gut mit uns umgeht. Dass die Menschen um uns herum sehen, wie gut es jemand mit uns gemeint hat. Dass sie sehen, wie dein Charakter durch uns reflektiert wird. Dass wenn wir an neue Orte gehen, neuen Menschen begegnen, dass sie deine Liebe durch uns spüren würden, deine Freude, deine Freundlichkeit, dein Frieden. Herr, wir wollen wirklich dafür bitten, dass du uns hilfst, dass wir immer mehr dich reflektieren können in dieser Welt. Dass wir einen Unterschied in unseren Freundschaften machen, in unseren Familien. Dass egal, wo wir sind, in unserer Arbeit, in der Uni, in der Schule, dass wir einen Unterschied machen können. Warum? Weil du es gut mit uns meinst. Weil du uns zuerst geliebt hast. Weil du uns zuerst berufen hast. Weil du uns zuerst deine Kinder genannt hast. Und ich bitte dich, Herr, dass du heute Abend alles Wissen, was wir schon haben, dass du das in eine Offenbarung umwandelst. Dass wir nicht nur wissen, wie liebevoll du bist, sondern dass wir es heute Abend spüren dürfen und erleben dürfen. Dass wir nicht nur wissen, dass du gnädig bist, sondern dass wir es heute Abend spüren und erleben dürfen. Du bist der liebevolle und gnädige Gott. Amen.